Teil 2.
Ich war früher auch sehr, sehr, sehr oft in der Disco. Ich war sehr, sehr oft aus. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, ich habe immer die Fluchtwege angeschaut. Ich habe die Örtlichkeiten überblickt. Ja, ich bin nie dann reingegangen, wenn schon alles voll war, wenn es keinen Überblick mehr gab. Es hat mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Da wusste ich, okay, was ist wann? Und das mache ich auch heute. Wenn ich in einem Hotel bin, ich schaue mir vorher die örtlichen Gegebenheiten an. Es muss ja nicht unbedingt ein Überfall sein, ein Mord sein. Es kann auch ein Brand sein. Es gibt viele, viele verschiedene Dinge. Und dann ist es einfach gut, wenn du weißt, okay, wo ist dein Fluchtweg? Wie kannst du da verschwinden? Wie kannst du dein Leben retten? Und auch wenn du Leute hast, wie schaffst du es? Ja, einfach vorsichtig zu sein. Was ist deine Erfahrung?
Mit vorsichtig zu sein oder allgemein mit
Träumen? Ja, allgemein, ja, einfach wachsam sein. Einfach wachsam sein.
Also Thema Wachsamkeit ist wirklich ein ganz spezielles Thema, weil viele Leute denken, sie seien es. Aber sie sind es nicht wirklich. Nur weil du beim Autofahren zum Beispiel wachsam bist, plus minus, oder heißt es nicht, dass du es überall bist. Weil der ganz normale Alltag für uns ist etwas, eben, er ist ja normal, da wird ja nichts Spezielles passieren. Wenn aber irgendetwas Kleines in diesem Rahmen unterschiedlich ist, also eben zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder das Autofahren, auf der Strecke ist ein Unfall, oder? Dann sollte man ja grundsätzlich immer noch bei der Sache sein, aber nein, dann gibt es ja die schönen Gaffer, oder? Und schon ist man draußen und so passieren ja manchmal auch Gegenunfälle. Also ebenso von wegen, du schaust auf etwas ganz, ganz anderes, oder? Und rast dann selbst in den vor dich rein, oder? Und obwohl ja das, was so drüben abläuft, zum Beispiel überhaupt nichts Wichtiges ist.
Ja, das große Problem ist von uns Menschen, wir sind oft im Film, wir machen vieles automatisiert, ja. Wir fahren ja Autonom. Strecken. Ja, genau, wir fahren ja Strecken, ohne noch lange zu überlegen. Es fährt einfach, es läuft. Und das ist dann schon so irgendwo, ja, so ein bisschen die trügerische Sicherheit, läuft alles. Ja, es läuft immer gut, solange wie es gut läuft. Mhm. Also das heißt, nicht nur die anderen Menschen sind eine Gefahr, sondern ich bin manchmal für mich selber auch eine Gefahr, ja.
Ich meine, das Beispiel ist auch gut, geht jetzt nicht mehr nur um Jugendliche, aber das ständig am Handy sein. Das ist zum Beispiel etwas, das kritisieren ja sehr, sehr viele beim Spazierengehen oder wie auch immer beim Fußgängerstreifen. Man schaut nicht, ob es rot ist, man läuft einfach drüber, das Auto kommt, hupt. Ja, das sind so Stresssituationen. Was aber dabei das Witzige ist, und das vergessen auch viele zu dem Thema Kommunikation und eben auch Ablenkung, genau das Gleiche, vielleicht in einem anderen Umfang, hatten wir aber vor 200 Jahren genauso. Nämlich dort waren es die Zeitungen. Auch dort war es ja so, wenn man auf die Kutsche, auf den Bus oder sonst wo gewartet hat, waren die Leute alles mit den Zeitungen dort, was eigentlich nichts anderes ist als Informationen aufschnappen. Und die sind genauso leicht abgelenkt worden. Also es ist nichts Neues, aber es bringt auf jeden Fall etwas, wenn man sich die Wahrnehmung antrainiert. Das bestimmt.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Du hast ja geschrieben, lerne Mitmenschen einzuschätzen und ihre Handlungen vorher zu sehen, ja. Einmal Mitmenschen und einmal sich selber auch richtig wahrzunehmen und zu gucken.
Genau.
Was passiert jetzt hier gerade, ja? In welcher Situation befinden wir uns? Und immer, immer wachsam sein, ja.
Genau. Also das eine gilt für dein Gegenüber.
Ja.
Wenn du eine Person anschaust und du erkennst, ich sage jetzt mal auch, wenn du das Buch gelesen hast, du erkennst ein paar Dinge im Gegenüber,
ja.
Dann hatte ich auch schon die Thematiken, dass viele jetzt gleich so gesehen haben, ach, die Augenbraue zieht sich hoch, das bedeutet das und das, er hat nur mit einer Schulter gezuckt, anstatt mit beiden, er lügt oder sonst etwas. Genau das möchte ich eben auch vertiefen. Das ist eine Reaktion von vielen, 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 über vielen Reaktionen. Und deswegen ist es auch wie bei der Wahrnehmung. man muss alles betrachten. Aber damit man das eben erst kann, müsste man sich selbst verstehen. Wie ist die eigene Körpersprache? Wie reagiert man? Oder wie kann ich eben diese dann verbessern, damit ich dann zum Beispiel glaubwürdig rüberkomme? Das ist sicher auch so etwas, was viele Personen dann falsch einschätzen. Also so, ich kann die andere Person lesen, aber ich selbst weiß nicht, wie ich auf die andere Person wirke. Das hat auch was mit Wahrnehmung zu tun.
Ja, da gibt es viele, viele verschiedene Ebenen. Du hast sehr schön geschrieben, Verbindung, Körpersprache, Hirn, dann Angriff, ja, Angriff ist ja eine der Varianten, Fluchtreflex oder Erstarren. Magst du dazu was sagen?
Wir können hier, also diese ganze Funktionen hatten wir ja bereits früher, als wir eben noch Höhlenmenschen waren, etc. Und wir haben sie heute noch, doch sind sie heute sicher anders präsent. Also eben, wir haben Flucht, Erstarren und Angriff. Wenn wir, ich sage es jetzt mal so, wenn uns der Chef anschreit, greifen wir natürlich nicht gerade an. Aber jetzt kommt eben, jetzt kann es sein, dass wir in diese drei Verfahren reingehen. Erstarren ist, wir bleiben einfach dort, lassen den ganzen Ärger auf uns zu und dann kommt dann eben darauf an, was passiert. Also meistens erstarren wir, weil es wirklich sehr unvorhergesehen kommt. Oder? Und dann ist man eben in der Erstarrung drin und das kommt ja auch von früher. Die Tiere sehen ja Bewegungen. Also ein Maul zum Beispiel, das schaut auf Bewegungen rein. Und wenn du eigentlich starr bist, dann erkennt es dich nicht unbedingt als Feind oder du bist ein anderes Objekt. Bei einem Angriff, dort ist es ja dann ganz, ganz anders. Bei einem Angriff sind wir meistens oder haben wir das Gefühl, wir sind dann eben oder unser Leben ist dann eben bedroht. Und darum greifen wir ja an. Es gibt dann auch gewisse Menschen, bei denen läuft das ganze Programm so gesagt nicht ganz korrekt ab. Die greifen dann auch in anderen Situationen an, was aber die ganze Situation viel verschlimmert. Eben auch von früher alleine ein Mammut anzugreifen, ist blöd. Früher waren wir in der Gruppe und heute ist es eigentlich genauso. Man muss auch dort einschätzen, wie sind die Chancen. Und impulsive Menschen, die greifen halt meistens eher an, als dass sie es überlegen. Das ist halt auch so etwas. Und der Fluchtreflex, das ist sicher etwas, was heute am bekanntesten ist. Wir weichen halt sehr oft an Dingen, die uns nicht passen, aus. Wir vermeiden einfach die Konfrontation. Das ist sicher meiner Meinung nach ein Problem, weil wenn einer zurückgeht, kommt der andere vor. Und das kann sich so viele Mal durchziehen. Also erstens mal, du wirst immer schwächer und die andere Person wird immer stärker. Und das sollte eigentlich nicht der Grund sein. Wir sollten ja eigentlich immer auf der gleichen Ebene sein. Oder ja, wir sollten auf der gleichen Ebene sein. Und dadurch, genau durch diese drei Faktoren, kann man auch sehr viele Situationen vorläufig schon mal gut einschätzen. Oder wie, oder auch Selbstfindung. Wie reagiere ich denn in gewissen Situationen?
Ja, genau. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Dann der Zusammenhang zwischen Körpersprache und Wohlbefinden. Was meinst du damit?
Körpersprache und Wohlbefinden ist, was sage ich aus mit meinem Körper? Wie sitze ich jetzt hier? Sitze ich jetzt hier eingekauert? Mache ich mich klein? Gehe ich in die Schildkröte, so gesagt? Oder bin ich eher jetzt ein bisschen präziser hier und möchte gleich noch etwas beweisen? Ich stehe auf, ich spreche vor einem Publikum, ich mache mich eben groß. Oder das sind solche Dinge, die man auf jeden Fall dort auch sehen kann. Also wie ist die Körpersprache und wie ist das Wohlbefinden, sind ziemlich ähnliche, also ist eigentlich ein ähnliches Paar Schuhe, so gesagt. Wir können an vielen Dingen, also ich mache so ein Beispiel. Was ich hier sicher sagen kann, ist, alles, was Richtung Höhe geht, ist positiv und alles, was runter geht, ist negativ. Also zum Beispiel Schildkröte, ich verschließe mich, ich habe vielleicht etwas gemacht, was ich nicht hätte sollen, ich möchte mich verkriechen, während der andere, der hoch geht, natürlich ganz klar sagt, ich bin präsent, ich möchte auffallen, ich möchte gesehen werden. Aber nicht nur das, sondern auch aus einem Lachen heraus können wir das sehen. Also wenn jemand traurig ist, hat er grundsätzlich nicht die Mundwinkel hochgezogen, außer es ist ein falsches Lächeln. Dazu gibt es auch im Buch fast ein ganzes Kapitel darüber, wie man das genau erkennen kann, was ist ein falsches, was ist ein richtiges Lächeln. Und auch so bei den Armen. Ich meine, du kennst es aus deinem Speaker-Trainings, oder? Immer die Arme müssen hochgehen, wir müssen sie hier oben halten. Das kommt einfach ganz anders rüber, als wenn wir hier irgendwie hier an der Hüfte unten, man sieht das jetzt nicht, aber genau, irgendetwas tun. Das ist einfach so.
Sehr, sehr schön gesagt. Also ich kann das Buch einfach nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Hammer, hammer, hammer coole Kapitel hier. Und wenn du mehr wissen möchtest, hol dir das Buch. Nachher haust du einfach den Link rein, wo man das Buch bestellen kann. Was kostet das Buch?
Ich habe zwei Versionen von dem Buch. Das eine ist ein Softcover. Das ist das, was du, glaube ich, auch hast.
Ja, ich habe Softcover,
das ist,
ja.
Genau, das ist 24,90
ja.
Franken, muss ich sagen. Und dann gibt es eine limitierte Version. Das ist ein Hardcover. Davon habe ich nur 40 Stück machen lassen. Und das ist 29,90.
Wow, sehr, sehr cool. Also für alle, die sagen, holt das Buch. Ich erlebe immer wieder, dass manche Leute auf der Leitung stehen und sagen, ja, was so ein Buch kostet. Was kostet eine Schachtel Zigaretten mittlerweile? Ja? Dreimal gepafft und dann hast du schon so ein Buch in der Hand. Oder vier Latte Macchiato in der Schweiz oder nicht einmal, vielleicht auch nur noch drei. Ja. Also hol dir's, ja. Dann hast du geschrieben, ja, dein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. Was meinst du damit, Mischa?
Wir sehen, also wenn wir in einem Gespräch sind, schauen wir als erstes eigentlich immer ins Gesicht. Bist du? Auch beim Sprechen. Und dann haben wir halt natürlich verschiedene Gesten. Ein Augenbrauen hochziehen, ein Naserümpfen, wenn uns irgendetwas nicht passt. Ein Nicken kann auch schon sein. Oder eben das seitliche Nicken, was so ein Nein bedeutet. Ja. Alles so Merkmale gehört sicher in dieses Kapitel rein. Ein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. Wenn man eben diese Dinge sehen kann, dann ist man im Vorteil gegenüber der Person. Man kann sich nämlich darauf einstellen. Ich persönlich muss sagen, am besten, wo ich das sehen kann, ist bei Verkaufsgesprächen. Wenn ich mit einem Kunden am Sprechen bin, ich sage ihm ja mal, ich arbeite ja noch im Metallbau. Wenn ich ihm ein Produkt anbiete oder ihm ein Produkt erkläre und ich den ansehe, ja, wissen Sie, das bauen wir dann so und so, und ich dann so ein verzögertes Nicken sehe, dann weiß ich ganz genau, er versteht die Zeichnung nicht. Ja. Dann muss ich natürlich deutlicher darauf eingehen. Oder auch mit unserem Metmarkt, also wenn ich die Degustationen halte, ich baue die Degustationen mit der Körpersprache ein. Also ich erkenne es, wenn eine Person schon von Weitem einen Met, also einen Honigwein ansieht, irgendwie ein bisschen komisch die Nase rümpft, dann weiß ich schon, ihm passt vielleicht jetzt zum Beispiel die Johannisbeere nicht. Johannisbeere ist bitter. Dann gehe ich darauf ein. Du bist wahrscheinlich eher der süße Typ. Gut, da gebe ich dir dann den Süßen rein. Und so erkennt man eben auch sehr, sehr schnell, ja, was mag der Kunde? Wie kannst du auf den Kunden weiter eingehen? Was natürlich sehr, sehr viel nützt, auch bei einem Verkauf. Das ist natürlich so.
Ja, sehr,
aber
sehr.
Aber jetzt kommt eben noch das Interessante. Ein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte, kann aber auch das Gegenteil sein. Denn, das habe ich auch im Buch drin, wir lernen ja bereits als Kinder, wie wir mit dem Gesicht lügen. Ich weiß ja nicht, Ernst, vielleicht hast du auch ein Beispiel von damals, wenn man irgendetwas isst, was einem nicht schmeckt, dann sagen die Eltern gerne, verzieh dich das Gesicht.
Ja, genau.
Und fängt es ja bereits an. Wir fangen an mit dem Gesicht, also mit dem Gesicht lügen wir zuerst. Und das wird aber auch so rausgetreten. Also Trickbetrüge etc. Bei denen kannst du das nicht wirklich erkennen, weil die ganz klar ihr Gesicht oder ihre ganze Mimik so nutzen, dass man es ihnen auch abkauft. Deswegen, das Gesicht ist meiner Meinung nach so eine Region, die sehr viel über einen Menschen verraten kann, aber du kannst mit deinem eigenen Gesicht auch sehr viel Misstrauen wecken oder in eine falsche Richtung eines anderen gehen. Das ist bestimmt das Wichtige daran.
Okay, was würdest du dann sagen? Wo erkennt man einen Menschen mehr im Gesicht oder an der Körperhaltung?
Körperhaltung im Ganzen ist bestimmt wichtig. Also wie gesagt, nicht nur das Gesicht ansehen, sondern die ganze Körperstruktur. Aber das Interessanteste dabei ist immer Füße.
Okay, warum?
Füße ist das Interessanteste, weil erstens mal, es ist vom Kopf am meisten weg. Wir schummeln genau mit den Körperteilen, die am Hirn am nächsten sind. Mhm. Also wir können ja auch ganz klar, das ist aber jetzt ziemlich interessant, was du jetzt wirklich sagst. Erzähl ein bisschen mehr darüber. Ich kann auch mit dem Oberkörper lügen. Zum Beispiel, wenn ich dir dann näher komme, damit zeigst du einer Person, er interessiert sich ja für mich. Aber haben wir uns schon einmal vorgestellt, wie wir uns auf die Füße achten, wenn wir zu jemandem sitzen oder mit jemandem sprechen? Nämlich in einem Klassenzimmer, das Beispiel habe ich auch im Buch, bevor zum Beispiel die Glocke läutet, in einem Klassenzimmer, kann man sehr gut sehen, dass die Füße der Kinder bereits zum Ausgang hinsehen. Nämlich die Füße sind dann schon bereit zum Gehen, aber der Kopf weiß ganz genau, ich muss noch hier dranbleiben. Aber einfach, weil wir uns auch auf die Füße oder auf die Beine gar nicht acht geben.
Sehr cool. Hier, zeig mir deine Beine und ich weiß, was du willst. Ha?
Genau, ja. Also wie gesagt, im Buch sind auch eben Bilder drin, das hast du gesehen. Ja. Wie ich persönlich, also Stefanie, die Fotografin, und dann das Model ich und die Elian. Wir haben da ganz, ganz coole Bilder geschossen. Und ich denke, auch diese Bilder können ganz viel zum Thema sagen, sowieso, weil unter jedem Bild dann eine kleine Erklärung ist, was dort genau geschieht oder wie man aus dieser Situation rauskommt, je nachdem, was das Bild gerade aushalten möchte.
Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr stark, mit 28 Jahren so ein cooles Buch hinzulegen. Wie viele Jahre hast du dich mit der Körpersprache beschäftigt, Mischa?
Das sind jetzt 10 Jahre.
Wow, 10 lange, lange, lange Jahre. Ein richtig, richtig cooles Meisterwerk. Wie lassen sich Täuschung und Lüge nun erkennen?
Täusche und Lüge. Ja, das ist sicher eines der schwierigsten Kapitel, weil man es nicht einfach so sagen kann. Jetzt sind wir eben wieder bei dem Punkt, ein Schulterzucken muss nicht gleich das und das bedeuten, oder? Sondern man muss einfach alles irgendwie in Betracht ziehen. Also wenn, das kann zum Beispiel sicher auch, Thorsten könnte das sehr gut erklären, wenn wir in einer Thematik sind, wo jemand lügen kann oder eventuell lügen möchte, in einem Verhör, oder er hat was angestellt, was er nicht hätte sollen. Es ist ein Fehler passiert, der ihm peinlich ist und er möchte ihn irgendwie verstecken. Dann fangen natürlich sehr viele verschiedene Dinge an zu wirken. Also das kann sein, wenn ich die Person, die ich verdächtige, etwas frage, kann es sein, dass sie anfängt, nervöser zu werden, was in den Händen spürbar oder an den Händen erkennbar ist. Eben ein Schulterzucken kann es sein. Sie kann es sehr, sehr übertrieben, zum Beispiel mit einem Kopfnicken verurteilen, nämlich ein sehr übertriebenes Nein ist auch etwas, das eher gemacht ist, anstatt dass es einfach so vom Körper hergestellt wird, nämlich auch ein normales Kopfnicken von uns, das ist eigentlich ein feines Kopfnicken. Und wenn wir irgendwie übertrieben etwas tun, dann wirkt es ein bisschen verfälscht. Und das sind natürlich so kleine Argumente, wo man jetzt hier so sagen kann, vielleicht stochere ich gleich mal auf diesem Thema ein bisschen näher ein. Sehr cool. Geht eben so richtig Täuschung und Lüge. Was kommt wann irgendwie vor? Aber das ist eben kein Naturrezept, wo ich einfach sagen kann, ach, er hat jetzt das und das. Sondern das sind auch so Merkmale, die von Person zu Person unterschiedlich sind, wo man eine Person sich ein bisschen kennen muss, damit man weiß, wie ihr Normalzustand ist, damit man dann auf das andere rübergehen kann und sagen kann, ach, das ist jetzt anders als sonst. Vielleicht könnte das ja was bedeuten.
Sehr, sehr cool.
Ja, meine Lieben, das war das wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein. Es geht genauso spannend weiter. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krammeri.